SR2 Kulturradio. Thema.
Hören Sie heute 82 Jahre bis zum ersten Oscar. Frauen im Filmgeschäft von Maike Hildebrand.
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Im Jahr 2010 gewann zum ersten Mal eine Frau den Oscar für die beste Regie. Catherine Bigelow für Tödliches Kommando, The Hurt Locker, ein Action-Kriegsfilm. Der Oscar, die höchste Auszeichnung im internationalen Filmgeschäft, war 82 Jahre alt.
Da haben wir uns alle sehr gefreut,
sagt die Regisseurin Yasemin Shamdarelle.
Aber eben, wenn man sich überlegt, die Geschichte des Oscars, also wie viele Jahre schon Preise vergeben werden und wie viele davon überhaupt an Frauen gegangen sind, und das ist auf der ganzen Welt, also es ist ja wirklich ein Bruchteil, was an Filmen gemacht wird, wird von Frauen gemacht. Ja, auch in der Wirtschaft sitzen in den obersten Positionen fast immer Männer, die dann sozusagen das letzte Wort haben, dann auch bestimmen dürfen, ob eine Frau Regie führt oder nicht. Und das ist schon auffällig. Das ist schon viel in Männerhand.
Eine Ausnahme im Weltkino ist auch die britische Schauspielerin Helen Mirren. Mit 61 Jahren bekam sie einen Oscar für ihre Darstellung der Queen Elizabeth in The Queen. Das war 2007. 3 Jahre später sorgte sie bei einer Hollywood-Gala für Furore. Die Filmwissenschaftlerin Annette Brauerhoch.
Ich weiß nicht, ob sie diese Oscar-Ansprache von ihr mitverfolgt haben. Helen Mirren ist ja nun eine eindrucksvolle Persönlichkeit, und ich denke und hoffe, dass das in Zukunft zunimmt, dass eben ältere Schauspielerinnen auch auf der Leinwand erscheinen und mit großem Gewicht auftreten können. Und sie hat kein Blatt vor den Mund genommen und hat gesagt, dass ganz Hollywood im Grunde diesen Gottesdienst am jungen Mann und seinem Penis leistet. Das hat sie hemmungslos vor großem Publikum so verkündet. Also das war eine große Wonne.
Frauen im Filmgeschäft müssen vor und hinter der Kamera um Anerkennung kämpfen. Warum haben sie es schwerer? Filmen Frauen anders als Männer? Die amerikanische Erfolgsregisseurin Catherine Bigelow jedenfalls habe einen eigenen, besonderen Blick in ein klassisches Männergenre gebracht, meint Annette Brauerhoch. Die Professorin lehrt Film- und Fernsehwissenschaft an der Universität Paderborn.
Jeder Kriegsfilm in der Filmgeschichte hat immer schon als Sicherheitsgurt gedient, damit Männer ihre Liebe zueinander zeigen können und sehr emotional ausdrücken. Die können sich weinend irgendwie umarmen und aneinander lehnen. Das ist ohne Gefahr möglich im Kriegsfilm, weil der Kriegsfilm ja immer noch die Männlichkeit unter Beweis stellt. Was sie hier aber tut, ist, dass sie nicht die Liebesgeschichte unter den Männern privilegiert, sondern zum Thema macht, dass die auch Beziehungen zu Frauen haben und in diesen Beziehungen zu Frauen sich als defizitär erleben und das auf einmal ganz aktiv reflektieren. Und das hätte vielleicht ein Mann weniger inszeniert, weil er damit natürlich eine Breitseite preisgibt, also wirklich eine Wunde offenlegt. Das täte ein konventioneller Kriegsfilm von einem Mann inszeniert eher nicht.
Die Chance, mit gängigen Klischees zu brechen, haben Frauen nicht allzu oft. Die Filmemacherinnen von heute verfolgt noch der Muff alter Zeiten. Yasemin Shamdarelle hatte 2011 ihr Spielfilmdebüt mit Almanya, Willkommen in Deutschland. Eine Komödie, für die ihre Schwester Nesrin Shamdarelle das Drehbuch geschrieben hat.
Also es ist ja auch so eine Wahrnehmung von Frauen, können so schön Kinder inszenieren und machen so toll die sozialkritischen Sachen und so. Absolut, und das ist natürlich total schade, weil dann den Filmemacherinnen unterstellt wird, dass sie eben technisch sozusagen nicht in der Lage wären, sich der Geschichte sozusagen anzunähern und zu sagen, das ist jetzt ein Krimi und den erzählt man anders, oder eben das ist ein Science-Fiction, und das ist sehr, sehr schade. Es hat ja auch etwas mit Vertrauen zu tun, gerade so Hollywood, also wo es um viel Budget geht, das ist ja immer ganz, ganz viel Männer.
Frauen, also nicht alle Frauen natürlich, es gibt immer Ausnahmefrauen, das muss man ja immer wieder wiederholen, dass man, wenn man über Frauen spricht, nicht über alle Frauen spricht, sondern dass man über bestimmte Frauen und junge Frauen und alte Frauen und Frauen, die lange dabei sind, Frauen, die den oder jenen Weg gegangen sind, so. Wenn man diese Pauschalisierung Frauen jetzt mal zulässt, kann man das so sagen, dass je höher das Budget, desto weniger Frauen.
Tatjana Turanskis erster Spielfilm Die flexible Frau feierte 2010 auf dem größten deutschen Filmfestival der Berlinale seine Premiere. Es ist ein künstlerisch anspruchsvoller Arthouse-Film. Tatjana Turanski ist Autorenfilmerin. Sie ist für Drehbuch, Regie und Produktion verantwortlich und arbeitete für ihren Film mit einem kleinen Team. Bevor die Geschichte über eine arbeitslose Architektin in den Kinos anlief, war die Filmemacherin damit auf verschiedenen Festivals unterwegs. in Cannes, Montreal, Brüssel, Köln und beim Internationalen Filmfestival im niedersächsischen Oldenburg.
Begrüßen Sie mit mir noch einmal die Regisseurin Tatjana Turanski.
Um Geld zu verdienen, habe sie zwar schon diverse Jobs gemacht, erzählt die 46-Jährige, doch die Filmarbeit sei es, über die sie sich definiere. Diese Arbeit bedeute ihr sogar mehr, als ihr lieb sei.
Und deshalb ist meine Hauptfigur auf eine Art auch so gefangen in sich selbst, weil die gar nicht auf die Idee kommt, was anderes zu machen, außer Architektin zu sein. Aber das wollte ich auch. Ich wollte, dass sie nicht bereit ist, sich quasi dem neoliberalistischen Arbeitsmarkt sofort anzugleichen und zu sagen, ja klar, Architektin, das ist halt jetzt nicht mehr gefragt im Moment in Berlin, dann mache ich was anderes. Das wollte ich halt nicht, dass sie so eine Figur ist, sondern sie sollte eine strenge Person sein in gewisser Weise, die einfach sagt, nein, das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was ich machen möchte, kann mal was Tolles gestalten und so. Deshalb ist sie nicht bereit, jetzt einfach zu sagen, jetzt mache ich was anderes.
Ein Blick in die Programmhefte von Filmfestivals zeigt, dass weibliche Regisseure gegenüber ihren männlichen Kollegen deutlich unterrepräsentiert sind.
Tatsächlich ist das so und das nimmt dann auch ab, je größer und bekannter das Festival ist. Also man kann eigentlich quasi sagen, auf den kleinen Festivals ist es bestimmt Hälfte, Hälfte und das nimmt danach sukzessiv ab. Bei A-Festivals ist man eigentlich bei 30% höchstens. Und A-Festivals, also Berlinale, Cannes, Venedig, ich glaube Rotterdam, da nimmt das dann sukzessive ab.
Bei den Filmen mit großem Budget also. Aufwendige Produktionen, Starbesetzungen, renommierte Filmverleihe. In Hollywoods Blockbuster-Geschäft, in kommerziell sehr erfolgreichen Produktionen, haben Frauen dann kaum noch etwas zu melden. Im Jahr 2009, als Kathryn Bigelow sich mit ihrem Film The Hurt Locker für den Oscar qualifizierte, waren nur 7% der bei den Oscar-Nominierungen erfolgreichsten Filme von Frauen inszeniert. Das waren nicht mehr als schon im Jahr 1987. Yasemin und Nesrin Şamdereli stand für ihr Spielfilmdebüt Almanya – Willkommen in Deutschland schon eine recht stattliche Summe zur Verfügung. 4 Millionen Euro, das ist kein Low-Budget mehr. Herausgekommen ist eine heitere Einwandererkomödie. Ein Film, der mit Humor und großen Emotionen ein breites Publikum anspricht. Im Februar 2011 hatte der Film im Wettbewerbsprogramm der Berlinale Premiere.
Ihr Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein.
Ja, bis selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein.
Die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen.
Echt? Die essen Menschen?
Ich werde euch alle mitnehmen nach Almanya.
Hier sieht's aber seltsam aus.
Sieht ja genauso aus wie bei uns.
Eine Riesenratte und einige Riesenratten.
Und das ist unsere eigene Toilette.
Und was ist das für ein komischer Stuhl?
Die Zuschauer im Friedrichstadtpalast, dem größten Kino auf der Berlinale, haben sich gut amüsiert bei der Geschichte einer türkischen Gastarbeiterfamilie, die seit 3 Generationen in Deutschland lebt. In Rückblenden erzählt der Film von der Einwanderung des Großvaters in den 60er Jahren.
Familie, ich habe Überraschung.
Wir sind jetzt Deutsche.
Was sind die denn jetzt? Türken oder Deutsche?
Deutsche. Türken.
Nein, ich habe ein Haus gekauft in Türkei.
Die beiden Schwestern erzählen auch ihre eigene Geschichte. Ihre Eltern waren zur Zeit des Wirtschaftswunders aus der Türkei nach Deutschland gekommen, um ihr Glück zu machen. Eigentlich wollten sie in die Heimat zurück, aber sie sind geblieben. Yasemin und Nesrin wurden in Dortmund geboren und sind dort aufgewachsen.
Wo Problem? Ich komme aus dem Osten, du auch, wir beide Osten. Oder vielleicht sollte ich besser singen.
Einigkeit und Recht und Freiheit.
Im April 2011 wurde Almanya – Willkommen in Deutschland ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis in Silber in der Kategorie Bester Film und dem Preis für das beste Drehbuch. Yasemin Şamdereli.
Ich glaube, weil die Perspektive so Spaß macht. Und wir haben ja so mit Almanya das erstmal so ganz konsequent die Gastarbeiterperspektive, wodurch natürlich die Deutschen auch plötzlich so einen Blick auf sich selber haben, auf ihre Kultur mal mit so einem anderen Auge zu gucken, wie es einem vorkommen kann. Das ist natürlich alles sehr subjektiv erzählt und ich glaube, das macht Spaß.
Die meisten deutschen Journalisten und auch die Entscheider in den Fernsehanstalten, die potenziellen Co-Produzenten, hätten es lieber gesehen, wenn sie einen Film über Integrationsprobleme gemacht hätten. Am besten irgendwas mit Ehrenmord und Zwangsverheiratung, weil sie doch quasi Türken seien, erzählt Nesrin Şamdereli. Ärgerlich findet sie solche Zuschreibungen.
Wir haben auch ganz viel türkisches Publikum, die natürlich sich auch wahnsinnig freuen, dass überhaupt das mal jetzt so zum Thema wird, ohne dass es ein Drama ist. Und die sich einfach nur freuen, auch mal als menschliche Gestalten zu erscheinen auf der Leinwand und nicht nur so als die Buhmänner.
Nesrin ist 6 Jahre jünger als Yasemin Şamdırele, die Regisseurin, und hat an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin Drehbuch studiert. Frauen und Männer, das sei im Studium so ungefähr halbe-halbe gewesen. Aber danach würden sich viele Drehbuchautorinnen ins Privatleben zurückziehen. Karriere oder doch lieber Kinder? In Deutschland müssen sich Frauen immer noch diese Frage stellen.
Wie sollten wir das lösen? Ja, man würde gerne, aber ich habe da auch große Angst, dass ich das auch irgendwie verpassen werde. Andererseits habe ich auch die Panik, jetzt wird es ja gerade spannend. Und jetzt kann ich doch nicht irgendwie Kinder kriegen. Jetzt bin ich aber schon 37 und wenn ich in den nächsten 3 Jahren nicht Kinder kriege, dann... Ja, also dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal nicht mehr hinhauen, falls es überhaupt noch hinhaut.
Yasemin Şamdırele empfindet ihren Berufsalltag als extrem hart. Arbeiten bis spät in die Nacht, manchmal lange Auslandsaufenthalte. Für junge Mütter gäbe es da keinerlei Unterstützung. Ihre Schwester Nesrin macht sich ebenfalls Gedanken.
Ich glaube, als Autorin ist es noch mal ein bisschen einfacher und trotzdem natürlich eine große Belastung, aber ich will das schon auf jeden Fall. Also ich fände es schon schlimm, wenn das jetzt gar nicht hinhauen wird und wenn ich dann auch eine Frau bin, die dann sagt, ach ja, sie hat halt alles für ihren Beruf und die Karriere geopfert. Weil ich meine, das ist halt auch ein Abschnitt oder ein wichtiger vom Leben und ich bin mir sicher, irgendwann mit 50 oder 60 wäre ich dann sehr, sehr unglücklich, wenn ich das nicht erlebt hätte.
Ja, ich will auch unbedingt Tante werden, deswegen will ich auch, dass Nesrin Kinder kriegt. Tante will ich unbedingt werden.
Na dann, haben wir doch schon mal eine Sache entschieden. Ja. Jetzt ist es doch gut.
Ich verteile gerade, Entschuldigung, Postkarten zum Femina Filmpreis.
Unter den Arkaden am Potsdamer Platz in Berlin. Dagmar Trübschuch macht die Pressearbeit für den Femina Filmpreis. Heute spricht sie Menschen in einer der langen Schlangen an. Kinofans, die Eintrittskarten für die Berlinale Vorführungen ergattern wollen.
Ja, danke schön. Wir verleihen den einmal auf der Berlinale den Femina Filmpreis seit 15 Jahren und habe ich Ihnen auch eine Karte vom Femina Filmpreis geben.
Früher wurde der Preis jährlich beim Saarbrücker Filmfestival Max-Ophüls-Preis vergeben. Seit 2005 residiert er auf der Berlinale. Er soll Frauen in filmtechnischen Bereichen mehr Anerkennung bringen. Verliehen wird der Preis in den 5 Kategorien Kostüm, Montage, Szenenbild, Kamera und Musik. Dagmar Trübschuch deutet auf eine der Karten in ihrer Hand. Helfen Sie der Entwicklung auf die Sprünge, lautet die Überschrift. Darunter ein buntes Diagramm mit 5 Kurven.
Hier sieht man den Verlauf von 1996 bis 2011, wie es sich in den einzelnen Bereichen verändert hat. Man sieht, dass es sich kaum verändert hat und darauf möchte ich die Menschen aufmerksam machen und hoffen, dass sie uns ein wenig Geld spenden.
Vor allem filmschaffende Frauen tragen wesentlich dazu bei, dass das Preisgeld zusammenkommt. Der Femina-Preis ist ein kleiner Preis. Im letzten Jahr war er mit 3.000 Euro und in diesem Jahr mit 2.000 Euro ausgestattet. Die Frauen, die sich dafür engagieren, tun dies ehrenamtlich.
Was man immer beobachten kann, ist, dass umso teuer die Filme sind, umso weniger Frauen am Werke sind.
Filmarbeit ist Teamarbeit, betont Silvana Abrescher-Rath. Das werde häufig vergessen. Sie ist Vorsitzende des Vereins Femina Filmpreis. Neben der Regie würden die anderen künstlerisch-technischen Bereiche kaum wahrgenommen. Die Regisseure, meist Männer, stünden allein im Rampenlicht. Silvana Abrescher-Rath führt seit vielen Jahren akribisch die Statistik, früher beim Filmfest in Saarbrücken und jetzt auf der Berlinale. Der Frauenanteil in einigen filmtechnischen Bereichen ist immer noch sehr gering. Die Situation stagniert, bestätigt sie. Durchschnittlich seien zwar 30% der Mitarbeiter von Filmteams weiblich, das aber vor allem dank der vielen Kostümbildnerinnen.
Kostüme sind fast immer Frauen. Bis 80% ist die Norm. Bei Kamera ist maximal 10-15%. Musik sehr oft 0%. Montage war, könnte man sagen, vor 20 Jahren war auch eine Frauendomäne. Wird immer weniger. Die Männer kommen langsam auch bei der Montage, weil jetzt ist die Montage nicht mehr einfach die arme Frau, die da in der dunklen Hütte hockt, sondern das ist auch Kunst. Da sind die Männer auch da.
Auch die Filmförderung durch öffentliche Einrichtungen oder Verbände ist nicht geschlechterneutral. Beim Einkommen sind Frauen ebenfalls im Nachteil. In den klassischen Männerberufen der Kinoproduktion wird dagegen relativ gut verdient.
Kamerapersonen haben eine ziemlich hohe Gage pro Woche. Das ist mehr oder weniger 2.500 Euro pro Woche. Diese Gage ist viel höher als zum Beispiel ein Cutterin oder ein Cutter oder ein Ausstatter, Ausstatterin. Da gibt es eine große Diskrepanz oder einen großen Unterschied zwischen die anderen Berufsfeld und Kamera.
Die Kamerafrau Sophie Martigneux. Sie stammt aus Frankreich und lebt in Berlin.
Wir müssen trotzdem nicht vergessen etwas. Es ist natürlich 2500 Euro pro Woche. Es klingt, mein Gott, es gibt super viel. Wir müssen nicht vergessen, dass wenn alles läuft gut, wir machen 2 Filme pro Jahr. Und im Resten sind entweder Low-Budget-Film oder Dokumentarfilm, wo wir verdienen natürlich viel weniger. So, ich meine, wir sind überhaupt nicht, wie kann ich das sagen? Also wir gehören nicht zu die reiche Kategorie in Deutschland, also überhaupt nicht.
Zur Welt des Kinos gehören Stars. Bei den Schauspielern, den Regisseuren und auch bei den Kameraleuten ist das so.
Es gibt Star-Kamerapersonen und diese Star-Kameraperson verdient natürlich viel mehr als diese 2,5. Und soweit ich weiß, bis jetzt gibt es noch keine Star-Kamerafrau, die mehr verlangt als diese 2500. Das ist allgemein ein großes Tabu. Niemand will darüber sprechen. Niemand, aber das ist allgemein in unserer Gesellschaft, ist diese große, große Diskrepanz zwischen die Frauengage und die Männergage.
Zum Star wird man in der Regel nicht durch den Job bei einem Low-Budget-Film, sondern durch einen großen Kinospielfilm.
Es gibt immer wieder ein Alibi. Es gibt immer ein großes Projekt, wo eine Frau die Regie führt. Es gibt immer wieder einen großen Film, wo eine Frau die Kamera führt. Aber das sind immer Ausnahmen, die man sofort benennen kann, weil nicht die Norm ist. Woran liegt das? Keine Ahnung. An uns Frauen? Sind wir doofer als die Männer?
Frauen in der Filmbranche geht es so wie ihren Geschlechtsgenossinnen in der Wirtschaft. Doch die Debatte über Führungsansprüche von Frauen wird in der Filmbranche bisher kaum geführt. Dabei war es nicht immer so wie heute. Zwischen 1900 und 1920, als die Filmbranche noch in den Kinderschuhen steckte, hatten Frauen bessere Möglichkeiten, erzählt die Filmwissenschaftlerin Annette Brauerhoch.
Es gab ausgesprochen viele Drehbuchautoren, es gab Regisseurinnen, denken Sie an Nell Shipman, denken Sie an Lois Weber, denken Sie an Alice Guy. Ich meine, das ist die erste Filmemacherin, die hat noch vor den Lumières quasi Filme gemacht und man vergisst sie gerne.
Es war die Blütezeit der kurzen schwarz-weißen Stummfilme. Noch ohne festes Drehbuch und ausgeprägte Genres, aber mit viel individuellem Spielraum, auch für die Schauspielerin.
Sie hat sehr viel lebendiger die Sache selbstständig in die Hand genommen und mit der Kamera eher interagiert und die Kamera sich zur Freundin gemacht und sich darin auch gezeigt und eine Lebensrealität zum Anschein gebracht, ja, auch für ein weibliches Publikum. Es sind ja sehr viele Frauen ins Kino gegangen, ja, in den 10er Jahren.
Erst mit der Entwicklung der Filmindustrie wurden die Frauen verdrängt.
Mit der Etablierung langer Spielfilme haben die Männer das Zepter an sich gerissen und auch mit der Etablierung des Spielfilms an sich, ja, mit der langen Form. Die Frauen haben also wirklich im Grunde etwas versäumt, das Kino in Besitz zu nehmen in den 20er Jahren. Die erste Frauenbewegung hat es etwas versäumt, dieses Massenmedium zu berücksichtigen. Und das tat dann erst die zweite Frauenbewegung in den 70er Jahren.
Diese Frauenbewegung habe sich des alten Kinos der 10er und 20er Jahre erinnert und an seine Kultur angeknüpft.
Das erste Frauenfilmseminar fand statt 1973. Die Zeitschrift Frauen und Film wurde gegründet von Helke Sander, die es immer noch gibt, die ich mit herausgebe. Seit jetzt schon fast 20 Jahren, ja, ist es die einzige im europäischen Raum feministische Filmtheorie-Zeitschrift und wurde von Filmemacherinnen gegründet, die alle unter dem großen Schirm des neuen deutschen Films reüssieren konnten, der ja auch eher die Männer repräsentiert und privilegiert hat. Ja. Aber weil das ein Autorenkino war, haben auch weibliche Autorinnen darunter Fuß fassen können. Ja, also Jutta Brückner, Margarete Trotter, Helke Sander, Helma Sander-Brahms, Claudia Allemann, also jetzt im deutschen Bereich.
Aus Frankreich gelangte ein Film in die deutschen Kinos, der die Beziehungsexperimente der 68er-Generation beleuchtete und für Furore sorgte.
Mit 15 Jahren alt habe ich ein Praktikum gemacht bei einem für mich sehr wichtigen Film. Das war der erste Film von Colin Serrault. Er heißt Warum nicht? Und das war Mitte der 70er Jahre und es war ein sehr utopischer Film, ein Zusammenleben zwischen zwei Männern und einer Frau. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, da können wir viel erreichen.
1984 wurde Sophie Mertigneux von Eric Romer für den Film Das grüne Leuchten engagiert. Ein reines Frauenteam wollte er haben und klein sollte es sein. Der Regisseur war damals schon sehr bekannt und galt als einer der Großmeister der Nouvelle Vague, jener französischen Bewegung aus den späten 50er Jahren, die sich gegen das etablierte Kino wandte und die auch die weiblichen Kollegen wahrnahm. Mit drei Frauen verwirklichte Eric Romer das Projekt und das grüne Leuchten gewann 1986 bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig die höchste Auszeichnung, den Goldenen Löwen. Für die junge Kamerafrau Sophie Mertigneux war es der Durchbruch.
In die 80er Jahre kamen mehr und mehr Kamerafrauen in Frankreich, die im Grunde alle Kameraassistentinnen waren. Also wie ich oder Caroline Champetier oder Diane Baratier, die alle jetzt mehr oder weniger 50 Jahre alt sind. Alle diese Kamerafrauen haben ihre Chance gehabt vom älteren Regisseur, die alle von der Nouvelle Vague kommen. Das ist Jacques Rivette. Das ist Jean-Luc Godard, das ist Eric Romer. Die alte Papa haben uns diese Chance gegeben.
Dank der Nouvelle Vague seien heute in Frankreich 30% der Kameraleute weiblich, erzählt die gebürtige Französin. In Deutschland sind es lediglich 10%. Immer noch würden sich nur wenige junge Frauen für die Ausbildung zur Kamerafrau entscheiden. Es gibt zu wenig weibliche Vorbilder, sagt Sophie Mertigneux. Und immer noch sitze die Vorstellung fest in den Köpfen, dass das ein technischer und daher männlicher Beruf sei. Kein Zufall also, wenn der Deutsche Filmpreis für die beste Kamera bisher ausschließlich Männern verliehen wurde. Seit 1954 keine einzige Frau. Aber das wird kommen, prophezeit Sophie Mertigneux. Inzwischen gäbe es schon eine neue Generation von Kamerafrauen. Die Situation verbessere sich, allerdings nur sehr langsam.
Deswegen, ich persönlich bin nicht komplett für die Quote, also ich bin komplett unverstand. Ich finde, das ist eine Naivität, eine komplett dumme Naivität zu sagen, oh nee, wir schaffen das ohne Quote, das geht nicht mehr. Ich meine, ich habe diese Diskussion mit vielen Studentinnen von mir, weil ich bin auch Dozentin in Filmhochschule. Ich meine, die junge Kamerastudentin denken, dass sie würden das allein schaffen und das ist alles okay. Aber das ist eine Lüge. Also wir haben das gedacht auch vor 20 Jahren und in 20 Jahren ist es nichts viel passiert.
Yasemin und Nesrin haben zwar erst ein paar Jahre Berufspraxis hinter sich, aber sie sehen es genauso.
Ich bin ja auch sehr für die Frauenquote. Also ich finde, das ist so ein märchenhaftes Denken, so man würde sich hochkämpfen, das würde sich schon selbst regulieren, wenn man weiß, wie Macht funktioniert und das Macht erstmal immer daran interessiert es, sich selbst zu erhalten, also auch diese Vetternwirtschaft und so, dann weiß man, okay, das geht eigentlich nur, wenn man dann sagt, nee, die Regel ist, das muss so und so sein und ihr müsst einfach auch Frauen.
Ja, erstmal, ne, das ist ja auch immer so als so ein Übergang gedacht und ich bin auch immer ganz schockiert, wenn ich auch höre, wie viele Frauen sich total empören und bloß nicht und wir wollen doch nichts geschenkt haben und man denkt, Leute, da muss man sich doch nur umschauen. Es ist ja ganz konkret so, dass Frauen weniger Stellen in Spitzenpositionen besetzen, dass sie weniger verdienen.
Frauen beim Film wollen gleichberechtigt ihren Job machen, wollen endlich zeigen, was sie drauf haben. In Zukunft werden sie wohl für einige Veränderungen im konventionellen Kino sorgen. Auch Yasemin und Nesrin Jamderelle möchten einmal, so wie die Oscar-Preisträgerin Catherine Bigelow, klassische Männergenres auf ihre eigene Art interpretieren.
Yasemin würde gerne in irgendeiner Zukunft einen Horrorfilm machen, was ich mir auch gut vorstellen kann, wobei ich jetzt erstmal jetzt nicht ein Horrorfilm-Fan bin, aber...
Und ich bin Action-Comedy-Fan. Also es gibt viele Genres, die ich wirklich sehr schön finde und wo ich es immer auch spannend fände, da mal auch etwas Eigenes und Eigenwilliges sozusagen aufzustellen und zu sagen, man kann auch unter den Regeln bleiben, aber ein bisschen anders erzählen.
Wenn jetzt mal eine Frau sich dieses Genre vornimmt, dann ist das wie wenn eine Frau einen Western machen würde. Ja, fände ich toll.
In unserer Reihe Thema hörten Sie 82 Jahre bis zum ersten Oscar. Frauen im Filmgeschäft. von Maike Hildebrandt.